Die Explosion des globalen Antisemitismus, die Hartnäckigkeit eines Diabolischen. Das letzte Mal endeten wir mit vor allem den Teilen des ambitiösen Projekte des jüdischen antifaschistischen Komitees, die zensiert wurden. Das Schwarzbuch über die verbrecherische Massenvernichtung der Juden durch die faschistischen Eroberer in den zeitweilig okkupierten Gebieten der Sowjetunion und in den faschistischen Vernichtungslagern in Polen während des Krieges 1941 bis 1945. Also kurz das Schwarzbuch. Die Teile, die zensiert wurden, weil sie der Sowjetführung gewiss unangenehm waren, sollen uns auch weiterhin interessieren. Und ein weiterer Zusammenhang, der mit unserer Zeit zu tun hat, soll über Adornos Auschwitz-Satz und die mörderische Beziehung von Paul Celan und Heidegger auf das, was das Schwarzbuch über das Gebiet, in dem Paul Celan geboren wurde und seine Eltern ermordet wurden, gehen. Das wird uns bei der historischen Erfahrung des Unerträglichen, das ein Begreifen des Unbegreifbaren ist, indem wir das nicht begreifen können, begreifen. Kunst wird Adorno zur Bedingung der Wahrheit, sofern sie Leiden beredt werden lässt, was das Gedichtschreiben verunmöglicht. Weil es unangemessen der Wirklichkeit ist und doch nach Auschwitz dennoch möglich, wenn es Auschwitz umkreist. Mit dem jüdischen antifaschistischen Komitee werden wir versuchen, das Grauen in die Nähe eines Blickes zu bringen. Wir haben das letzte Mal den Tod Michoels nur kurz erwähnt, der anders als Sunefjew und Radek sich nicht der Parteidisziplin beugte und dafür absurde Selbstanklagen auswendig lernte. Unmöglich könnte man ihm einen Prozess machen, denn Stalin fürchtete unter anderem, dass seine Familienangelegenheiten dann öffentlich würden. Da wird man auch in der Sowjetunion nicht beliebt von, wenn man gegen eigene Familienmitglieder Terror ausübt. Bei Stalin besonders, der gegen die Familie seiner zweiten Ehefrau Nadezhda Aleluweja als in den USA Details aus seinem Privatleben bekannt wurden. Isaac Goldstein wurde 19. Dezember 1947 verhaftet und die Stasi untersuchte die Beziehung zu Stalins Familie. Vielleicht diskutieren wir das mal im Detail, aber hier soll nur erwähnt sein, dass Michoels dann getarnt als Autounfall ermordet wurde. Es gab schwerlich neben Michoels eine derart populäre, charismatische Persönlichkeit wie ihn, was gerade seiner Unabhängigkeit geschuldet war. Als Theatermann ließ er sich nicht vor den Karren des sozialistischen Realismus spannen. Er wurde allerdings auch für Stalins Hofschauspieler gehalten, sodass später Gaston Salvatore sein Theaterstück Stalin als Dialog zwischen Stalin und Michoels verfasste, wobei allerdings die beiden sich real niemals begegneten. Nach dem Kriege hat Michoels wichtige Theaterstücke, also wie der Aufstand im Ghetto von Markisch, inszeniert. Auf den kommen wir auch noch zurück. Die besonders großartige Produktion war Fröhlichs, mit Musik und Tanz einer jüdischen Hochzeit und traditionellen Spesen, die von Juden wie Nichtjuden gesehen wurden und stets ausverkauft waren. Dessen Hauptdarsteller wurden 1946 mit dem Stalinpreis ausgezeichnet, was vor dem Hintergrund einer Verschleierung der schon geplanten antisemitischen Aktivitäten des Kremls geschah und das jüdisch-antifaschistische Komitee geplant war zu liquidieren, weil es für die Kriegspropaganda nicht mehr gebraucht wurde. Während Michoels für das Fortbestehen des Komitees sich einsetzte unter Berufung auf die Verdienste während des Krieges. Als die Sowjetunion im November für den Teilungsplan für Palästina stimmte, wurde Stalin durch Lubjanka-Spitzel über die Begeisterung der sowjetischen Juden informiert und auch darüber, dass Michoels an einem Gedenkabend zum 30. Todestag des jiddischen Dichters Mendele Morcher Svorim es wagte, auf Eres Israel als Ziel der Juden hinzuweisen. Unter Berufung auf die Rede von Gromyko, die wir auch schon gelesen haben. Diese Entwicklung wollte und musste er stoppen, aber eine offizielle Verfolgung kam nicht in Frage, weil sonst offenkundig geworden wäre, dass das Engagement für den Judenstaat nur den Zweck hatte, Großbritannien im Mittleren Osten zu schwächen. Stattdessen wurde seine eigene Familie zu den ersten Opfern des Krieges gegen die sowjetischen Juden. Vor allem die Verwandten seiner letzten Ehefrau Nadeschda Alilujew und ihre Ermordung hatte er auch zu verantworten. Die Mutter von Svetlana Stalin beging angeblich mit 32 Jahren Suizid. Und ihre Familie war schon länger Repressionen ausgesetzt, einige ermordet. Als im Dezember 1947 die amerikanische Presse Details aus Stalins Privatleben veröffentlichten, suchte Stalin die Informanten bei den Alulejews und ließ mehrere Familienmitglieder verhaften und streng vernehmen, um nicht zu sagen, zu foltern. Das angebliche Interesse Isaac Goldsteins für die Tochter Svetlana wurde genutzt, um ihn am 19. Dezember 1947 zu verhaften, und die Staatssicherheit begann die Vorgänge, um das jüdisch-antifaschistische Komitee mit der Sache des Alilujews zu verknüpfen. Oder im Jargon der Stasi, Wahres wird mit Erfoltertem und Erfundenen verschmolzen. Die Untersuchungsabteilung begann sukzessive Personen jüdischer Nationalität mit als potenzielle Feinde des Sowjetstaats anzusehen. Goldstein war mit den Alilujews und Svetlana und deren jüdischen Ehemann Grigori Morosow gut bekannt und Michoels hatte um Vermittlung mit den Morosows gebeten, in der naiven Hoffnung, Svetlana könnte ihren Vater zu einem freundlichen Kurs gegenüber den Juden bewegen, und Goldstein gestand, dass Michoels ihnen den Auftrag gab, über Svetlana an Stalins Schwiegersohn, ihre zweite jüdische Liebe, heranzukommen. Der erste Alex Sergei Kappler hatte Stalin schon wegen angeblicher Spionage in den Gulag, geschickt. Svetlana vermutete nicht zu Unrecht, dass ihr Vater die Jüdischkeit Morozows erzürnte. Nachdem sie zur Trennung gezwungen wurde, heiratete sie ihres Vaters Wunschkandidat Andrei Schwanow. In ihren Briefen erwähnt sie die Zeit, in erst Ende der 90er Jahre freigegebenen Dokumenten. Die Zionisten haben auch dir deinen jämmerlichen ersten Mann unterschoben, sagte Vater einige Zeit später zu mir. Papa, der Jugend ist doch alles gleichgültig. Was soll die mit dem Zionismus, versuchte ich einzuwenden. Du verstehst das nicht, entgegnete er schroff. Der Zionismus hat die ganze ältere Generation angesteckt und die gibt ihn an die Jugend weiter. Das ist auch so 20 Briefe an einen Freund. Diese Paranoia interpretiert Arno Lustiger. Stalin wusste, dass ein Prozent Juden in der Gesamtbevölkerung kann, diese nicht mit Zionismus infizieren. Zu sehr waren die Sowjetbürger in antisemitischen Vorurteilen befangen, wie sich gerade im letzten Kriegsjahr gezeigt hatte. Stalin konnte mit dem vom Zionismus Verdorbenen nur seine nähere Umgebung meinen. Er argwöhnte nicht nur die ihn immer noch umgebenden jüdischen Spitzenpolitiker wie Kaganowitsch und Mechlis, sondern auch die jüdischen Ehefrauen seiner Politbüro-Genossen hätten nationalistische Neigungen. Wenn Personen aus seinem Umfeld Kontakte zum Stellvertreter der sowjetischen Juden, zu Michoels, knüpften, der sich mehrere Monate im nun feindlichen Amerika aufgehalten hatte, musste der paranoide Stalin dies als ein konspiratives Eindringen in seine Privatsphäre und Teil einer Verschwörung gegen ihn sehen, als ein kapitales Verbrechen. Ob wirklich Spionage vorlag, spielte für ihn keine Rolle. Entscheidend war, dass sich eine Schwachstelle auftat, eine offene Flanke, die nur durch die Liquidation der Verräter beseitigt werden konnte. Also potenzielle Verräter sind das natürlich. Und Zeugen will man eben halt nicht haben. Das ist wie bei der Mafia. Nun begannen Verhöre Goldsteins, in denen er gestand, was man von ihm hören wollte. Dass das Interesse Michoels an Morozow mit einer großen Spionageverschwörung zu tun hätte. Das Privatleben Stalins interessierte ihn nur, weil ein ausländischer Geheimdienst dahinter stecke. Und dann, dass er erfahren hätte, dass das jüdische antifaschistische Komitee antisowjetische nationalistische Propaganda betreibe. Dieses Geständnis, die durch Folter erpressten Aussagen, hatten zur Folge, dass die Führung des jüdisch-antifaschistischen Komitees verhaftet und mehr als 3 Jahre inhaftiert wurden und untersucht oder gefoltert wurden. Unter Folter gibt jeder Hase zu, ein Wildschwein zu sein. Lydia Schatunowskajas Erinnerungen sind da eine Quelle, die Jüdin war Schauspielerin und Theaterwissenschaftlerin, und lebte aufgrund enger Beziehungen zu einer altbolschewistischen Familie im Kreml. Sie wurde als Verbindungsperson der angeblichen antistalinistischen zionistischen Verschwörung verhaftet. Lustiger zitiert einige Dinge, also in der folgenden Passage, die ich verlese. Ihr Verhörer, der notorische Antisemit Komarow, unterrichtete sie in stillen Nächten, als er das Bedürfnis verspürte, sich zu öffnen und auszusprechen über das Verhältnis der Kommunistischen Partei zu den Juden. In so unverhüllter Form stellte sich Chatunowskaja, der sowjetische Antisemitismus, zum ersten Mal dar. Komarow erklärte, nachdem er sich wütend über die jüdische Presse ausgelassen hatte, die es wagte, von den Heldentaten jüdischer Soldaten im Krieg zu schreiben. Die im Krieg umlaufenden Gerüchte, dass die Juden angeblich von der Front flohen und sich im tiefsten Hinterland verstecken, sich in der Armee, allenfalls in den Stuben und Internaturen herumdrückten, dass sie überhaupt unfähige Soldaten, aber Spekulanten seien, haben wir selbst gefördert und sogar selbst in Umlauf gebracht. Auf den Einwand Chatunowskajas, man habe diese Gerüchte als ein Rückfall in den zaristischen Antisemitismus und einen Effekt der Nazi-Propaganda betrachtet, erwiderte Komarow, und ich habe sie noch für eine kluge Frau gehalten. Das war doch die Politik der Partei und der Regierung. Alle Juden werden wir in Gefängnisse und Lager jagen. Wir werden die ganze sogenannte jüdische Kultur zerschlagen und euch Zionisten werden wir alle vernichten. Alle! Komarows Verhalten diente natürlich auch dem Zermürben und Provozieren der Inhaftierten. Aber letztlich skizzierte er mit großer Genauigkeit die Absichten der Staatsführung. Komarow ging, sich auf Stalin berufend, so weit, sich wohlwollend über die Leistung der jüdischen Physiker in Staatsdiensten zu äußern, jedoch würden diese nur in Ermangelung russischer Kräfte benötigt. Die alten jüdischen Wissenschaftler würden wegsterben, Junge würden nicht eingestellt und so entfernen wir allmählich die Juden aus der sowjetischen Wissenschaft. Stasi-Minister, also Staatssicherheitsminister, Abukumov brachte Stalin das Protokoll der Vernehmungen von Goldstein und Greenberg persönlich. Damit war das Leben von Michoels an sich beendet. Abukumov wurde, ohne schriftliches Dokument, mit der Organisation beauftragt. Stalins Tochter Svetlana berichtet von dem Telefongespräch ihres Vaters. »Na also, ein Autounfall!« Ich erinnere mich noch genau des Tonfalls. Es war keine Frage, sondern eine Antwort. Er hatte nicht nach etwas gefragt, sondern etwas vorgeschlagen, nämlich einen Autounfall. Nach Beendigung des Gesprächs begrüßte er mich und sagte dann nach einiger Zeit, Michoels ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Ich zitiere aus dem Bericht Lustigers. Michoels war zusammen mit dem Theaterkritiker Golubow-Potapow für einige Tage nach Minsk zur Begutachtung von Theaterstücken für den Stalinpreis eingeladen worden. Er wohnte dort im Hause des mit ihm befreundeten Generals Sergei Trofimenko. Nach den Gesprächen mit den Schauspielern speisten Michoels und Golubow am 12. Januar im Hotel und wurden am Abend telefonisch zu einem Treffen eingeladen. In Wirklichkeit wurden sie zur Ermordung zur Datscha des Staatssicherheitsministers von Weißrussland, Zar Nava, gebracht. Dort wurden sie ermordet und nachträglich von Lastwagen mehrmals überfahren, um einen Verkehrsunfall vorzutäuschen. Und anschließend in einer stillen Gasse von Minsk auf die Fahrbahn gelegt. Golubow-Potapow wurde als lästiger Zeuge mit ermordet. Ja, das dürfen dann unsere heutigen Pathologen nicht sehen, dass man das dann für einen Unfall hält. Naja. Nach Stalins Tod gestand Abizukumov die Tat und beschrieb die Details. Seine Aussage ist in einem Schreiben Berias an Malenkov überliefert, die beide ein Interesse hatten, Abakumov besonders stark zu belasten, um sich selbst reinzuwaschen. Abakumovs Aussagen stimmen mit den Erinnerungen von Stalins Tochter überein. Berias früherer Stellvertreter erklärte, er habe die Liquidation von Michoels als Eilauftrag direkt von Stalin erhalten. Als Stalin wusste, dass Michoels in Minsk angekommen war, habe er befohlen, Ogolow, Zar Nava und Schubnjakow sollten einen Autounfall herbeiführen. Neben professionellen Killern des Geheimdienstes haben sich also Spitzenpolitiker der Sowjetunion an dem Mord an einem loyalen, verdienten Schauspieler beteiligt. Ogoltsow präzisierte, ebenfalls nach Stalins Tod, bei seiner Vernehmung, man habe beschlossen, einen Autounfall nach der Ermordung der Opfer vorzutäuschen, um die eigenen Mitarbeiter nicht durch einen provozierten echten Unfall zu gefährden. Nach der Liquidierung zeigte Stalin sich hoch erfreut und ordnete an, dass die Täter Auszeichnungen erhalten sollten. Michaels erhielt dann ein Staatsbegräbnis, nachdem seine Überreste mit der Bahn nach Moskau gebracht wurden. Am weißrussischen Bahnhof empfingen Tausende den Toten und er wurde in seinem Theater öffentlich aufgebahrt. Kilometerlange Schlangen vor dem Theater bildeten sich trotz starker Kälte, um Abschied zu nehmen. Die Pravda, heißt ja auf Deutsch Wahrheit, nicht? druckte am 14. Januar einen ausführlichen Nachruf, den 58 sowjetische Künstler unterschrieben, wo er als einer der größten Schauspieler bezeichnet wurde und die vielen Lenin- und Stalin-Preise erwähnt wurden. Den Töchtern Michaels wurden Beileidsgrüße überbracht, gleich mit der Warnung, niemals Fragen nach den Umständen des Todes zu stellen. Bei der Trauerfeier verlas Peres Markisch das Gedicht Salomon Michaels, ein ewiges Licht am Sarg, in dem er von Mord an Michaels sprach. Das Gedicht, in dem die offizielle Version Verkehrsunfall als Lüge entlarvt wurde, wurde dann Gegenstand einer Geheimverhandlung. 1952 sagte Markisch, am Tag seines Todes war die Lage ziemlich verworren und jemand aus dem Komitee für künstlerische Angelegenheiten sagte, dass Michaels ermordet worden sei. Man kann ja durch ein Unglück ermordet werden. 2 Tage lang konnte ich den Gedanken nicht loswerden, dass er einem Verbrecher zum Opfer gefallen war. Dann sagte man, dass er betrunken gewesen sei. Es stellte sich aber heraus, dass er nicht betrunken war. Während der ersten Tage nach seinem Tode gab es keinerlei Klarheit bei der Feststellung seiner Todesursache. Es muss gesagt werden, dass er einen Bekannten hatte, den Befehlshaber des belorussischen Militärbezirks Trofimenko. Ihre Frauen waren befreundet und sogar diese Familie wusste keine Einzelheiten über seinen Tod. Eine Lage, bei der sogar die Verwandten nicht wussten, woran er gestorben war, erzeugte in mir ein Gefühl von Unsicherheit. Ich dachte immer daran, dass ich mich vielleicht geirrt hätte und dieses Gedicht schrieb ich unter der Herrschaft dieser Gefühle. Ich habe dieses Gedicht dann doch nicht veröffentlicht. Ich machte nur einen Ruheentwurf. Die Familie blieb nach seiner Verhaftung am 28. Januar ohne Einkommen und lebte vom Verkauf seiner Möbel. Im Dezember 1952 wurden sie als Vaterlandsverräter zu 10 Jahren Verbannung in Kasachstan verbannt. Ja, ich lese mal das Gedicht, jedenfalls den Anfang. Also ein ewiges Licht am Sarg, Solomon Michaels zum Gedenken. Dein letzter Auftritt vor dem Publikum, von Eisbrocken und dichtem Schnee umgeben, indes es fehlt dein Wort, dein Mund bleibt stumm, allein dein kühler Atem lässt uns beben. Doch dünkt es uns, als hörten wir noch sacht der Adler schwingen, altvertrautes Schlagen, mit denen einstmals dich das Volk bedacht, dass du ihm Trost seist, Echo seiner Klagen. Der Vorhang hier fällt nimmermehr herab, im Saale brennt das Licht noch in den Lüstern, dein Löwenhaupt schlägt jetzt im offenen Grab, wo Schemen zeitlos deine Worte flüstern. Wir geben Abschied dir und letzte Ruh, du trugst in dir jahrhundertelange Qualen, Scholem Alechems Träne ließest du so kostbar wie ein Edelstein erstrahlen. Heute fehlt uns die Perücke nicht an dir, noch ist es nötig, dass ich Purpur bauschte, um zu erkennen, du bist König Lear, der seine Krone gegen Weisheit tauschte. Die Wunden im Gesicht sind zugeschneit, so wird es nicht berührt von schwarzen Schatten. Doch in den Augen brennt das Leid, schreit aus dem Herzen, dass sie dir zertraten. So nah ich deiner Schwelle Ewigkeit von Mord gezeichnet und von Läster reden, wie sie auf 5/6 mit Erdenweit mein altes Volk mit Hieb und Hass befehden. Lies diese Zeichen, übergeh sie nicht, du sollst sie allzeit im Gedächtnis bergen. Jede Schramme in deinem Gesicht entkam ein Weib mit seinem Kind den Schergen. Dich hat nicht taub gemacht des Mörders Hand. Der Schnee verhüllt auch nicht das kleinste Zeichen. Der Schmerz in den zerschlagenen Augen mahnt den Bergen gleich, die hoch zum Himmel reichen. Ein Menschenzug, der nächste folgt darauf, die Ströme fließen ineinander sachte, um dich zu ehren stehen 6 Millionen auf, Gefolterte, Erhängte, Umgebrachte. Wie du im letzten Fallen sie geehrt, auf Minsker Schnee, inmitten von Ruinen, tief in der Nacht, allein von Schmerz verzehrt, um dich nur Sturm und kalte weiße Dünen. Als wolltest du im Tod noch für sie stehen, für ihre Ruh, ihr Leid und ihre Ehre, lehrst du die Augen dieser Welt zu sehen, blutiger Vorwurf, eisbedeckte Leere. Wir lassen unserer Trauer freien Lauf, ein Riss wird sich durchs Herz des Volkes legen. Aus Gräbern stehen 6 Millionen auf, die du geehrt im Falle auf Minsker Wegen. Der Himmel zündet dir ein neues Licht, das Sterne froh in ihrem Reigen nehmen. Du Schmach und Schmerz entstellter, schäm dich nicht. Die Ewigkeit allein hat sich zu schämen. Das war im Original jiddisch, aber es ist übertragen worden von Andrei Jendrosch. Am 16. Januar wurde Michaels bestattet, wobei Itzik Fewe am Grab eine Rede hielt, deren Tonbandaufnahme anscheinend manipuliert wurde, sodass der Inhalt nicht ganz rekonstruierbar ist. Auch bei der Beerdigung verstummten die Gerüchte nicht. Benjamin Suskin sagte 1952 aus, dass Professor Sparsky ihm bestätigt hätte, dass der Tod zweifelsfrei auf einen Autounfall zurückgehe. Dazu muss man wissen, dass Suskin, der für heldenmütige Arbeit während des großen Vaterländischen Krieges 41 bis 45 ausgezeichnet wurde, mit Michaels in einer innigen persönlichen und künstlerischen Freundschaft verbunden war. Im Sommer 1948 wurde Suskin am Blinddarm operiert, ein erstes Anzeichen, dass die ständige Beschattung zu Stress und chronischer Schlaflosigkeit führte. Während einer Schlafkur in einer Moskauer Klinik, also Botkin heißt die, dessen Direktor Schimiljowitsch, ein Kollege des jüdischen antifaschistischen Komitees war, wurde er verhaftet und auf einer Bahre ins Gefängnis gebracht. Sanitäter, die zur Trage Bahre sagen, müssen übrigens eine Lokalrunde ausgeben. Nicht? Die Bahre ist für Tote, die Trage für Lebende. Nebenbei gesagt, nicht? Also da war also von Bahre die Rede, also da weiß man ja schon, was da los ist. Er wurde noch im Dämmerzustand verhört. Der sowjetische Stasi-Minister Abakumov war sogar bei einigen Verhören dabei. Suskin berichtete, Michaels habe ihn Wochen vor seinem Tod erzählt, dass er sein Nachfolger werde und dass Michaels ihm mit der Bühnengeste des Shakespeare'schen King Lear auf seinen Stuhl wies. Bald wirst du drauf sitzen, was Suskin gar nicht wollte, woraufhin er einen anonymen Brief zeigte, der, wo geschrieben stand, du Jiddin Fratze, du bist arg hoch gestiegen, dass du nur dein Köpfchen nicht verlierst. Stalin wollte die Gerüchte konterkarieren und ehrte 40 Juden von 190 Stalin-Preisträger. Als erstes Ilja Ehrenburg, ließ Moskau mit Todesanzeigen für Michaels plakatieren und benannte nach ihm das Theater um. Das hieß dann also dann Michaels Theater. Arno Lustiger bringt das auf den Punkt. Am 24. Mai 1948 fand eine große Trauerfeier im jiddischen Theater statt. Ilja Ehrenburg charakterisierte Michaels als einen großen sowjetischen Patrioten, Kämpfer für die soziale Gerechtigkeit in aller Welt und als einen guten Juden. Er bezeichnete Michaels auch als einen Kameraden der an der Front gefallenen Soldaten, was eine delikate Anspielung auf den Mord war. Noch deutlicher wurde Michaels engster Freund und später Nachfolger Benjamin Suskin, als er sagte, Michaels sei unersetzlich, aber wir wissen, in welcher Zeit und welchem Land wir leben. Wo ich das gerade zitiere, lief mal wieder in der Küche die Nachricht von 1700 Jahre Juden in Deutschland, als ich meinen Tee aufgoss, wo berichtet wurde, wie die Politiker in der Kölner Synagoge herumsteinmeierten, solche Politiker, die antizionistische Staatschefs hofieren und die antisemitische Brunnenvergifterlegenden von Palästinensern inspirierend finden. Die Geschichte ist ja bekannt, das erzähle ich jetzt nicht nochmal. Die antizionistische Wende der Innenpolitik Stalins nach dem Zweiten Weltkrieg wurde, wie wir gesehen haben, durch die Liquidation des jüdischen antifaschistischen Komitees und vorher die Ermordung Michaels eingeleitet. Dieses führte zur Vernichtung der jiddischen Kultur und zur systematischen Ausschaltung der Juden aus vielen Bereichen des öffentlichen Lebens und führte zur Säuberung von Wirtschaft, Wissenschaften, Medizin, Armee, Geheimdienste, Kunst und Kultur. geduldete Reste jüdischer Kultur waren einem aggressiven Antisemitismus ausgesetzt. Im November 1948 wurde das jüdische antifaschistische Komitee aufgelöst, die Akten beschlagnahmt, im Winter 1948-49 die gesamte Führung verhaftet, auch die Altbolschewiken und Stalin, der Stalindiener Lozowski. Das nächste Mal werden wir ja noch näher nochmal auf diese die Endgeschichte dann des jüdischen antifaschistischen Komitees und was da bis zu Stalins Tod dann alles passierte, noch eingehen. Aber jetzt zu dem zitiere ich lustiger. Der Fall kam am 7. April 1952 vor das Militärkollegium des obersten Gerichts der Sowjetunion. Das Gericht hat die Angeklagten, darunter Fever, weiterführende Journalisten, hohe Regierungsbeamte, Journalistinnen wie Professor Boris Schimelowitsch, Minister Salomon Brickmann, Sheikha Wattenberg, Emilia Teumin, jüdische Schriftsteller und Dichter wie David Bergelson, Leib Kwitko, Peretz Makisch unter anderem zu 25 Jahren verurteilt. Aber Stalin lehnte dieses Urteil ab und verlangte die Todesstrafe für die Angeklagten. Diese wurde nach Schluss der geheimen Gerichtsverhandlungen, die vom 8. Mai bis zum 28. Juli 1952 dauerten und zu denen weder die Angeklagebehörde noch irgendeine Verteidigung Zugang hatte, zum Tode verurteilt und am 12. August 1952 hingerichtet. Jahrzehntelang waren die Beschuldigungen, das Datum des Prozesses, die Zahl der Angeklagten, man sprach jahrelang von 24 Hingerichteten, unbekannt. Keine Regierungs- oder Justizstelle war bereit, den Hinterbliebenen irgendeinen Hinweis oder eine Auskunft zu geben. Im Gegenteil, sie wurden Repressionen ausgesetzt oder ebenfalls verhaftet. Jahrelang leugnete die sowjetische Führung dieses schwerwiegende Verbrechen. Erst Jahre nach den Hinrichtungen erzählte die einzige Überlebende des Geheimverfahrens, Lina Stern, wie auch schon erwähnt, eine Naturwissenschaftlerin, den Witwen und Kindern der Ermordeten Einzelheiten über die Haft und über den Prozess. Neben den 15 Angeklagten wurden über 100 jüdische Partei- und Regierungsfunktionäre, Wissenschaftler, Schriftsteller, Dichter, Journalisten, Künstler, Staats- und Industrieangestellte verhaftet und viele von ihnen hingerichtet. Alle wurden später rehabilitiert. Der Kongress für jüdische Kultur in New York recherchierte jahrelang die Angelegenheiten der verschwundenen jüdischen Künstler und Intellektuellen. Die von dieser Organisation erstellte Liste enthält 450 Namen, darunter 238 Schriftsteller, 106 Schauspieler, 19 Musiker, 87 Maler und Bildhauer. Es sind dort jedoch keine Namen von Staats- und Parteifunktionären enthalten, die mit Sicherheit ebenfalls zu den Opfern zählten. Die Vertuschung dieser Verbrechen kann als eine der erfolgreichsten Operationen der sowjetischen Desinformatia bezeichnet werden. Die deutsche Öffentlichkeit wurde erst im August 1991 durch ganzzeitigen Aufsatz in der Frankfurter Allgemeinen über das Geschehen um das jüdische antifaschistische Komitee der Sowjetunion informiert. Der Text des Artikels wurde von vielen Radiosendern der Sowjetunion übernommen und ausgestrahlt. Den FAZ-Artikel habe ich leider nicht gefunden, den hätte ich ja gerne gehabt, aber er ist im Archiv. Das war aus dem Schwarzbuch, also der Schluss von Arno Lustigers Beitrag, nicht? Die Geschichte des jüdischen antifaschistischen Komitees der Sowjetunion ist überschrieben. Den Aufsatz aus dem Jahr, also 1991, der da erwähnt wird, habe ich im FAZ-Archiv leider nicht gefunden. Und mein Freund, bei dem ich so etwas immer als Papier finden konnte, ist leider verstorben. Und dabei ist sein Archiv auch mir nicht mehr zugänglich. Ja, im Geisterreich geht das eben nicht. Aber die ausführlichen Texte Lustigers werde ich noch verwerten. Die letzten Sendungen über habe ich ja der Lesung von Texten des Schwarzbuchs immer in Beziehung gesetzt zur Geschichte des jüdischen antifaschistischen Komitees und versuche ein Stück weit das, was die Linken an die Zionisten früher Stunde für die Erforschung des Antisemitismus des Dritten Reichs angerichtet haben, wieder gut zu machen. Bis auf die Irreversibilität der Zeit, die verloren wurde, alles genauer zu erforschen, ist das ja immerhin beinahe möglich. Einige Zeugen werden sich ja auch nicht mehr aufzutreiben sein. Nicht? Die Zeugen sterben so langsam weg. Seit 17 Jahren haben wir eine weitgehend vollständige Version des Schwarzbuches auf Deutsch. Die Dokumente werden von den Herausgebern des Schwarzbuches in dreierlei Kategorien eingeteilt, die ich hier übernehme. Ich mache die Zusammenfassung. Also die erste umfasst Briefe, Tagebücher, stenografisch aufgezeichnete Berichte und Aussagen von Zeugen, Augenzeugen sowie Opfern, die sie vor dem Untergang und der Vernichtung durch die Deutschen gerettet haben. Einige Briefe wurden von Menschen geschrieben, die danach von den Deutschen hingerichtet wurden. Diese Briefe wurden den Herausgebern des Schwarzbuchs von Verwandten und Bekannten des Ermordeten übergeben. Eine zweite Kategorie bilden Skizzen sowjetischer Schriftsteller. Sie fußen auf Zeugenaussagen, Briefen, Tagebüchern und schriftlichen Berichten. Diese Materialien wurden den Herausgebern des Schwarzbuchs von den Schriftstellern zur Verfügung gestellt. Die in den Skizzen dargestellten Ereignisse stimmen mit diesen Materialien überein. In einigen Fällen haben sich die Schriftsteller persönlich mit den Zeugen unterhalten, die Stätten der Massenhinrichtung, die Ghettos und Vernichtungslager besucht, sowie an der Öffnung von Massengräbern und der Auswertung von Anklageschriften teilgenommen. Die dritte Kategorie von Materialien wurde den Herausgebern des Schwarzbuches von der außerordentlichen staatlichen Kommission zur Feststellung und Untersuchung der Verbrechen der faschistischen deutschen Okkupanten zur Verfügung gestellt. Diese Materialien enthalten Aussagen, die von den unmittelbaren Vollstreckern und Organisatoren der Massenmorde vor den offiziellen Untersuchungsorganen gemacht wurden, sowie Aussagen von Zeugen. Also dadurch, dass die zensierten Texte kenntlich gemacht wurden, gehen die Möglichkeiten des Schwarzbuches über die ursprünglichen Ziele, die folgendermaßen dargelegt werden, hinaus. Die Herausgeber haben sich mit der Vorbereitung und Drucklegung des Schwarzbuchs folgende Ziele gestellt. Das Schwarzbuch soll sich als Denkmal über den unzähligen Massengräbern der von den deutschen Faschisten gequälten und ermordeten sowjetischen Menschen erheben. Das Schwarzbuch ist ein Dokument der Anklage gegen die faschistischen Verbrecher. Es berichtet von blutigsten Verbrechen des faschistischen deutschen Staates. Dieses Buch soll Hass und Abschau gegenüber der Ideologie des Faschismus hervorrufen und es soll die hehre, lebensbejahende Idee der Gleichheit und des Friedens zwischen den Völkern befördern. So, das Vorwort also aus dem Schwarzbuch. Heute wird manchmal der hartgesottenste Nazi, diejenigen, die hier verharmlost sind, faschistische Verbrecher genannt werden, eher im psychoanalytischen Sinne verleugnen, wenn nicht gar nicht wahrnehmen können, weil Schuldgefühle allgemein verbreitet sind. Dass auch selbst diejenigen, die wie Helmut Kohl die Gnade der späten Geburt empfinden, verdrängte Schuldgefühle haben, die nach der Einsicht der Psychoanalyse ein Strafbedürfnis auch ohne Schuld zur Folge haben. Das Schwarzbuch umfasst auch Taten, die schon beim Einmarsch in die Sowjetunion begangen wurden, als das Morden in Vernichtungslagern noch gar nicht systematisch betrieben wurde. Beschreibt besonders in den zensierten Stellen auch die willige Kollaboration der Sowjetbürgern, neben dem Widerstand, den es auch gab. Adornos Diktum zu Auschwitz wäre daher zu erweitern über die Zeit der systematischen Vernichtung hinaus. Die Lager manifestierten einen atypischen Exzess, selbst in der Geschichte des Antisemitismus. Wir können kaum ohne Erwähnung des Diktum Adornos, man könne es nach Auschwitz kein Gedicht mehr schreiben, fortfahren. Widerlegt wird es nicht dadurch, dass man auf zahlreiche Gedichte, die nachgeschrieben wurden, verweist. Auch nicht auf Paul Celans Todesfuge, die wohl auch eine Art Blaupause für einige Formulierungen Adornos war. Er schreibt, Adorno, was die Sadisten im Lager ihren Opfern ansagten. Morgen wirst du als Rauch aus diesem Schornstein in den Himmel dich schlängeln, nennt die Gleichgültigkeit des Lebens jedes Einzelnen, auf welche Geschichte sich hinbewegt. Schon in seiner formalen Freiheit ist er so fungibel und ersetzbar, wie dann unter den Tritten der Liquidatoren. Weil aber der Einzelne in der Welt, deren Gesetz der universale individuelle Vorteil ist, gar nicht anders hat als dies gleichgültig gewordene Selbst, ist der Vollzug der altvertrauten Tendenz zugleich das Entsetzlichste. Daraus führt so wenig etwas hinaus, wie aus der elektrisch geladene Stacheldrahtumfriedung der Lager. Das perennierende Leiden hat so viel Recht auf Ausdruck, wie der Gemartete zu brüllen. Darum mag falsch gewesen sein, nach Auschwitz ließe kein Gedicht mehr sich schreiben. Nicht falsch aber ist die minder kulturelle Frage, ob nach Auschwitz noch sich leben lasse, ob vollends es dürfe, wer zufällig entrann und rechtens hätte umgebracht werden müssen. Sein Weiterleben bedarf schon der Kälte, des Grundprinzips der bürgerlichen Subjektivität, ohne dass Auschwitz nicht möglich gewesen wäre. Drastische Schuld des Verschonten. Zur Vergeltung suchen ihn Träume heim wie der, dass er gar nicht mehr lebte, sondern 1944 vergast worden wäre und seine ganze Existenz danach lediglich in der Einbildung führte. Emanation des irren Wunsches eines vor 20 Jahren Umgebrachten. Dies zitiere ich nicht, um doch mal meinen Adorno einzubringen, sondern dies in Beziehung zu setzen zu Paul Celan, zu dem Lebensort, wir am Schluss kommen werden. Dem Adorno 1961 einen Aufsatz zu Paul Valéry widmete, von dem Adorno möglicherweise vermutete, dass Celan genau diesen Gedanken hegte, den man auch in Beziehung setzen könnte zum Traume und den zeitlichen Rahmen und den Ort des Geschehens, mit dem das Schwarzbuch beginnt. Vorher, Mitte 1940, wurde die nördliche Bukowina einschließlich Celans Heimatstadt Tschernowitz von der Sowjetunion besetzt, wo Celan sein Studium zunächst fortsetzen konnte, aber 1941 rumänische und deutsche Truppen Tschernowitz besetzten, die Juden in das örtliche Ghetto gezwungen wurden, von wo Celans Eltern im Juni 1942 zunächst in einem Steinbruch und dann in das Zwangsarbeitslager Michailowka in der Nähe von Heißin deportiert wurden, wo sein Vater wenige Monate später an Typhus starb und seine Mutter erschossen wurde. Die Deportation und der Tod seiner Eltern bestimmten das Gedächtnis Paul Celans. Für den Rest seines Lebens hatte er das Gefühl, seine Eltern im Stich gelassen zu haben, worauf sich zahlreiche Verweise finden. Das ist also, was Adorno da auch genannt hat. Nicht, das Schuldgefühl der Entronnenen. Eine vor einiger Zeit mit einem Freund diskutierte Hypothese, dass Celan an Heidegger gestorben ist, zu dem er ein zerrissenes Verhältnis hatte und dann am Schluss merkte, wie sehr er ihm aufgesessen ist, wäre zu durchdenken. Günter Grass und die Gruppe 47, den mal jemand als Waffen-SS der Literatur bezeichnet hatte, hatte Paul Celan, obwohl er nur mit Häme bedacht wurde, heil überlebt. Im Mai 1952 hatte er eine Lesung bei der Gruppe 47 in Niendorf, also an der Ostsee, also nicht das Niendorf in Hamburg. Ein Wikipedia-Eintrag schilderte das folgendermaßen. Da werden also ein paar Quellen einfach nur zitiert. Die Lesung kam auf Vermittlung der Wiener Freunde Ingeborg Bachmann, Milodor und Reinhard Federmann zustande, wurde allerdings zu einem Misserfolg. Bereits die briefliche Bitte Milodors an Hans-Werner Richter, Celan unbedingt einzuladen. Ich weiß, was du von seinen Gedichten hältst, aber ich glaube, dass es nur wenige Lyriker gibt, die seine Musikalität und seine Formkraft besitzen, ließ im Vorfeld die ablehnende Haltung des Gründers der Gruppe und überzeugten Realisten Richter erkennen. Walter Jens, der Bauchredner der Deutschen Kleinbauern oder sie, aber er erinnerte sich 1976 im Gespräch mit Heinz Ludwig Arnold an Celans Lesung. Als Celan zum ersten Mal auftrat, da sagte man, das kann doch kaum jemand hören. Er las sehr pathetisch. Wir haben darüber gelacht. Der liest ja wie Goebbels, sagt einer. Die Todesfüge war ja ein Reinfall in der Gruppe. Das war eine völlig andere Welt, da kamen die Neorealisten nicht mit. Hans Weigel fügte hinzu, dass nachher einige Kollegen höhnisch vor sich her skandierten, schwarze Milch der Frühe. Und dass Hans-Werner Richter der Ansicht gewesen sei, Celan habe in einem Singsang vorgelesen wie in einer Synagoge. Celan selbst kommentierte in einem Brief an seine Frau Giselle, jene also, die die Poesie nicht mögen, sie waren in der Mehrzahl, lehnten sich auf. Naja, Gruppe 47, da sage ich jetzt nichts dazu, zu dieser Waffen-SS der Literatur. Rückblickend gab Toni Richter in ihrer Dokumentation eine Einschätzung der Vorgänge. Das traurigste Ereignis war die Lesung von Paul Celan, ein Missverständnis, das an der Art seines Vortrags lag. Ich denke, keiner der Heimkehrer aus dem Kriege in der Gruppe kannte den Namen und das Schicksal von Paul Celan, noch hatten sie von der Tradition der jüdisch-rumänischen Gedichtrezitation im rhythmisch hohen Ton gehört. Da war auch die Stilfrage Literatur pur oder engagé müßig. Celan fragte in den Raum, ob denn Rimbaud hier unbekannt sei. Auch dieser löste Verse in musikalische Schwingungen auf. Auch sehr schön drin zu lesen übrigens. Immerhin wurde bei der Lesung der Cheflektor der Deutschen Verlagsanstalt auf Celan aufmerksam, die im Dezember Mohn und Gedächtnis von Paul Celan publizierte. Ernst Schnabel veranstaltete nach der Tagung eine Lesung im Nordwestdeutschen Rundfunk. Trotz späterer Einladung nahm Celan an keinem Treffen der Gruppe 47 mehr teil. Die Gruppe 47, die SS, hat er überlebt, aber mit Heidegger Schweigen konnte Celan wohl nicht leben, obwohl er mit dem Verhältnis zur Dichtung des Nationalsozialisten Heidegger im Prinzip etwas anfangen konnte. Anders als Adornos Gegensatz zu Heidegger, der sich im Hinsicht zu Hölderlin früh festmachte, also da hat er sich erstmals gegen Heidegger ausführlich geäußert, in diesen Hölderlin-Texten, ist das ja auch schon sehr narzisstisch, war Celan ambivalent, wollte sich erst nicht mit Heidegger fotografieren lassen, bot es später dann doch anscheinend an, sicher ist das nicht, ob das geschah. Safranski, der Barbar, schilderte, dass als anfängliche Zurückweisung, die Celan als Fehler erkannt hätte, ohne zu begreifen, was das bei der Vergangenheit bedeutet hätte, mit der die Heideggers viel zu tun hatte. Immer wieder äußerte Celan sich dahingehend, dass es ihm schwerfalle, Heideggers Vergangenheit zu vergessen, wenn er mit ihm zusammenkomme. Er hoffte wohl auf Reue, dessen Ausbleiben durchaus mit Heideggers Denken zu tun hat, dass sich, wie nicht erst die schwarzen Hefte zeigen, gegen die Jüdischkeit, die er als philosophisches Unglück, das sich in den jüdischen Machenschaften niederschlägt, deutete. Das ungesäumte Wort, das er von Heidegger erwartete, blieb aus, dass er Heidegger ins Hüttenbuch schrieb. Also da steht geschrieben, ins Hüttenbuch mit dem Blick auf den Brunnenstern, mit einer Hoffnung auf ein kommendes Wort im Herzen. Später sandte er ein Gedicht an Heidegger, das auf Tod Nauberg, den Ort der Hütte, schon in der Titelzeile hat, und auf einen Eintrag ins Hüttenbuch Bezug nimmt, auf die in das Buch geschriebene Zeile von einer Hoffnung heute auf eines Denkenden kommendes ungesäumt kommendes Wort im Herzen. Das Ausbleiben war Heideggers Mord an Celan. Ja, ich lese dann doch nochmal das Gedicht. Todnauberg, nicht? Arneker, Augentrost, der Trunk aus dem Brunnen mit dem Sternwürfel drauf, in der Hütte, die in das Buch, wessen Namen nahm's auf vor dem meinen, die in dies Buch geschriebene Zeile von einer Hoffnung heute auf eines Denkenden kommendes Wort im Herzen. Waldvasen uneingeebnet, Orchis und Orchis einzeln, Krudes später im Fahren deutlich, der uns fährt, der Mensch, der es mit anhört, die halb beschriebene Knüppelpfade im Hochmoor, feuchtes viel. Das Kapitel Czernowitz während der deutschen rumänischen Besatzung bringt uns die Verknüpfung der Biografie Paul Celans mit dem Schwarzbuch. Czernowitz existiert seit etwa Mitte, Ende des 12. Jahrhunderts und der Name bedeutete schwarze Stadt, also Czern, wegen der schwarzen Farbe der Stadtmauern, die wohl auf Schwarzerde zurückgeht, die hier verwendet wurde. Während der Mongolenschaft wurden die Stadtmauern fast zerstört. Reste der Festung wurden aber später bis ins 17. Jahrhundert hinein noch zur Verteidigung genutzt. 1359 bis 1774 gehörte die Stadt und ihre Umgebung zum Fürstentum Moldau. Dann wurde die gesamte Bukowina von Österreich besetzt und wurde 1775 Teil der Habsburger Monarchie, ab 1867 zur Doppelmonarchie Österreichisch-Ungarn. Ja, die Fußballwitze immer, wer spielt gegen wen, nicht? Österreich-Ungarn, gegen wen, fragt mal jemand. Also, aber es gab wirklich ein Österreich-Ungarn. Die Ende Oktober 1918 zerfiel, sodass Galizien sich der entstehenden Zweiten Polnischen Republik anschloss. Die Ukrainer leisteten dagegen Widerstand und riefen ihre westukrainischen Republik, die dann von Polen militärisch niedergerungen wurde. Erst ab 1944 wurde die von den Ukrainern verlangte Teilung vollzogen und die Bukowina ging im Königreich Rumänien auf. Bis 1940, als die Sowjetunion die Herrschaft ablöste, indem sie das Land gemäß Molotow-Ribbentrop-Pakt heim ins Reich holte, gehörten die Bukowina zu Rumänien. Das änderte sich dann 1941. Bis 1944 gehörte Czernowitz wieder zu Rumänien, das mit dem Deutschen Reich verbündet war. Nicht? Deswegen sind die gemeinsam einmarschiert. Dann nahm am 29. März 1944 die Rote Armee die Stadt erneut ein und installierte wieder die ukrainische sozialistische Sowjetrepublik. 1920 geboren hat Paul Celan die letzte Entwicklung erlebt, besuchte die deutsche, dann die hebräische Grundschule, dann das rumänische Gymnasium, das ukrainische Staatsgymnasium, also viel Wechsel erlebt. Nicht? Da muss man ja intelligent werden, weil man sich immer ständig was Neues ausdenken muss. 1940 konnte er noch unter der Besetzung der Sowjetunion studieren. 1941 kam es zur besagten rumänisch-deutschen Besatzung, in der Celans Eltern vernichtet wurden. Czernowitz während der deutsch-rumänischen Besatzung. Schwarzbuch, Seite 153, folgende. Am 4. Juli drangen die ersten deutschen und rumänischen Truppenteile aus verschiedenen Richtungen in die Nordbukowina ein. Bereits am 6. Juli hatten sie Czernowitz erreicht. Als eine der ersten Maßnahmen gab das deutsche Oberkommando bekannt, dass die jüdischen Einwohner der Bukowina außerhalb des Gesetzes stünden. Eine in ihrem Ausmaß einmalige Welle von Pogromen durchlief die Dörfer und Orte. In der Ortschaft Ksudak lebten zum Beispiel etwa 470 jüdische Familien. Sie alle, mit Ausnahme von drei Personen, die entkommen konnten, wurden ermordet. In vielen Dörfern überlebte kein einziger Jude. In Czernowitz wurden mehr als 6000 Menschen umgebracht. Der rumänische Bauer Nicola Corda, der während der rumänischen Besatzung in der Czernowitzer Gummifabrik Kadrom arbeitete, hat berichtet, dass in seinem Heimatdorf Woloka nicht ein einziger Jude am Leben geblieben sei. In einigen Dörfern konnten sich einzelne Juden dank der Hilfe ihrer Nachbarn, die sie in Kellern und auf Dachböden versteckten, retten. Als in der Bukowina schließlich einige Vertreter der zivilen Behörden eintrafen, wurden die überlebenden Juden nach Storoschinez bzw. nach Bujukani gebracht und von dort aus in die Lager, die sich in der Nähe dieser Orte befanden. Dort blieben sie einige Tage. In Storoschinez 11 und mussten unmenschliche Demütigungen erdulden. Dann wurden die Lager aufgelöst und die Juden ins Ghetto getrieben. In Czernowitz, wo etwa 60.000 Juden lebten, wurden Männer und Frauen von der Straße weg oder aus den Wohnungen zur Polizei geschleppt und von dort unter Bewachung in Gruppen zu 50 bis 300 Personen zu verschiedenen Arbeiten getrieben. Rumänische Damen, die in kürzester Zeit die Stadt überschwemmten und von den jüdischen Wohnungen Besitz ergriffen, erschienen auf den Polizeiwachen, wo ihnen 20 bis 30 Juden oder Jüdinnen zugeteilt wurden. Sie sollten die Wohnungen vom Schmutz befreien, den die Bolschewiki hinterlassen hatten. Eine große Zahl der Juden wurden der deutschen Kommandantur übergeben und zum Bau einer Eisenbahnbrücke über den Prut eingesetzt. Viele von ihnen ertranken in dem reißenden Fluss, weit mehr noch wurden Opfer der unmenschlichen Behandlung oder gingen an Erschöpfung zugrunde. In der Stadt gab es keine Lebensmittelgeschäfte, es existierten lediglich Brotläden. An Juden wurde nicht einmal Brot verkauft. Einer der ersten Anordnungen der rumänischen Nationalbank betraf den Umtausch sowjetischer Währung zu einem festgesetzten Kurs. Suchten jedoch Juden die Wechselstuben auf, wurde ihnen das Geld einfach abgenommen und kein Umtauschbetrag ausgezahlt. Wenn die Juden morgens zur Arbeit gingen, lauerte ihnen Polizeipatrouillen auf, die ihre Arbeitsbescheinigung schlichtweg ignorierten. Sie verprügelten die Juden auf das Brutalste, schleppten sie auf die Polizeistation und schickten sie erst von dort aus unter Bewachung zur Arbeit. Einige Wochen später wurde eine Anordnung erlassen, die alle Juden verpflichtete, auf der linken Brustseite einen Flicken mit dem Davidstern zu tragen. Dieser Stern stellte die Juden faktisch außerhalb des Gesetzes. Von diesem Zeitpunkt an nahm die Zahl der Überfälle auf Juden rapide zu, da die Verbrecher sicher sein konnten, straffrei auszugehen. Juden, die ergriffen wurden und keinen Stern oder ihn nicht an der richtigen Stelle trugen, kamen ins Konzentrationslager. Der damalige Gouverneur der Bukowina, General Golotescu, gab sogar eine spezifische Anordnung heraus, die über die örtliche Presse verbreitet wurde. Er forderte, den Stern an allen sechs Ecken fest anzunähen, und zwar an der vorgeschriebenen Stelle, denn man hatte festgestellt, dass einige Juden den Stern unzureichend befestigten und ihn zuweilen sogar entfernten. Die Verarmung der jüdischen Bevölkerung nahm zu. Die Mehrheit der Juden hungerte im wahrsten Sinne des Wortes. Sie ernährte sich ausschließlich von Zuwendungen mitleidiger Nachbarn. Arbeiten mussten die Juden ohne Entlohnung. Nur Ärzten war gestattet, ihren Beruf auszuüben. Sie mussten allerdings auf ihre Praxisschildern sichtbar das Wort Jude anbringen. Den jüdischen Ärzten war streng untersagt, Nichtjuden zu behandeln. In den Synagogen durfte kein Gottesdienst abgehalten werden. Die städtische Synagoge war niedergebrannt worden, als die deutschen und rumänischen Truppen die Stadt besetzten. Überall waren Anschläge angeklebt, in denen vor Akten bolschewistischer Sabotage gewarnt wurde. Als vorbeugende Repressivmaßnahme wurde die Erschießung von 20 jüdischen und 5 nichtjüdischen Geiseln angedroht. Die Gefängnisse waren überfüllt. Eine relativ große Gruppe von Leuten wurde als Geiseln festgesetzt. Die Mehrzahl von ihnen ist ermordet worden. Zu den Ermordeten gehörten der Oberrabbiner von Czernowitz, Mark, und der Hauptkantor Gurmon. Nach einiger Zeit setzten die Behörden ein sogenanntes jüdisches Komitee unter der Leitung von Dr. Neyborg ein. Die Mitglieder des Komitees waren zumeist ehemalige zionistische Funktionäre. Dieses Komitee sollte den Besatzern als eine Art Sprachrohr gegenüber der jüdischen Bevölkerung dienen. Als einzigen Erfolg konnte dieses Komitee, und auch das nur unter Schwierigkeiten, das Fortbestehen von 5 jüdischen Einrichtungen, dem jüdischen Krankenhaus, dem jüdischen Entbindungsheim, dem jüdischen Altersheim, der jüdischen Psychiatrie und dem jüdischen Waisenhaus, verbuchen. Eine entsprechende Anordnung verfügte die Konfiskation allen beweglichen jüdischen Eigentums. Jüdische Hausbesitzer mussten Miete bezahlen, obwohl sie in ihrem eigenen Haus wohnten. Jeder Rumäne konnte eine beliebige jüdische Wohnung, die ihm zusagte, samt der daran befindlichen Einrichtung in Besitz nehmen. Derartige Verhältnisse herrschten bis zum 10. Oktober 1941. An diesem Tage wurde das jüdische Komitee beauftragt, allen Juden mündlich mitzuteilen, dass sie ins Ghetto umzuziehen hätten, und zwar in jenes Wohnviertel, in dem bis dahin die ärmsten Schichten der jüdischen Bevölkerung gelebt hatten. Seit den frühen Morgenstunden des 11. Oktober bewegten sich Massen von Menschen in diese Richtung. Jeder trug Bündel mit Kleidung und Bettzeug in den Händen oder auf dem Rücken. Einige zogen ihre Sachen auf Karren, in Hand- und Kinderwagen mit. Zur Einschüchterung der Bevölkerung hatten die Militärmachthaber einige Panzer in Bewegung gesetzt, die dröhnend durch die Straßen rollten. Über die Einrichtung des Ghettos wurden keinerlei Anordnungen veröffentlicht. 3 Tage später erschien lediglich in der Bukarester Zeitung Kurentul eine kurze Mitteilung, dass diese notwendige Maßnahme auf sehr humane Art und Weise durchgeführt worden sei. Einige Juden, die sich darauf beriefen, dass es keine offizielle Anordnung gab, versuchten in ihren Wohnungen zu verbleiben. Sie wurden jedoch am 11. Oktober nach 18 Uhr, als bereits ein hoher Bretterzaun errichtet worden war, aus ihren Wohnungen geholt und unter Bewachung ins Ghetto gejagt. Zur Strafe durften sie nichts mitnehmen. Die Wohnverhältnisse im Ghetto waren unerträglich. In kleinen Zimmern waren 6 bis 8 Familien untergebracht. Die Ghettoeingänge wurden streng bewacht und kein Jude traute sich, das Ghetto zu verlassen. 2 Tage später gab ein Mitglied des jüdischen Komitees die Entscheidung der Behörden bekannt, dass alle Juden der Bukowina, einschließlich der Südbukowina, in das sogenannte Gebiet Transnistrien, das heißt in das von den Rumänen besetzte Territorium zwischen Dnestra und Buk, umgesiedelt würden. Die Umsiedlung sollte in der Regel mit der Eisenbahn erfolgen, da jedoch in dieser Gegend über weite Gebiete kein Eisenbahnnetz existierte und auch andere Transportmöglichkeiten fehlten, musste ein Teil des Weges zu Fuß zurückgelegt werden. Deshalb wurde jedem geraten, nur so viel Handgepäck mitzuführen, wie er selbst tragen konnte. Zur Organisierung der Umsiedlung wurden sogenannte Gruppenführer ernannt, die die Vorbereitungen für den Abtransport zu beaufsichtigen hatten. Bereits am nächsten Morgen wurden die Juden unter Androhung der Todesstrafe aufgefordert, alle Wertsachen abzuliefern, Gold, Wertgegenstände, Valuta. An diesem Tag passierten bereits Transporte mit Juden aus anderen Gebieten Czernowitz. Der Abtransport der Juden aus Czernowitz begann am Tag darauf. Endlose Kolonnen physisch und seelisch gebrochener Menschen, umweht vom Atem des Todes, zogen durch die Straßen zum Güterbahnhof. Korrespondenten rumänischer und deutscher Zeitungen fotografierten dieses Ereignis und priesen dann in ihren Blättern die weise Lösung des Judenproblems in der Bukowina. Die ersten Transporte gingen am 14. Oktober ab, die folgenden am 15. Oktober. Am Ende dieses Tages erschien im Gebäude des jüdischen Komitees der damalige Bürgermeister von Czernowitz, Dr. Trajan Popovici, und teilte mit, dass Bukarest zugestimmt habe, einige tausend Juden in Czernowitz zurückzubehalten. Auf Anforderung des Bürgermeisters wurden Listen der jüdischen Einwohner gegliedert nach Berufen und Alter ausgefertigt. Im Ergebnis dieser Maßnahme verblieben etwa 17.000 Juden in der Stadt. Dazu gehörten Vertreter unterschiedlicher Berufe, außerdem Personen über 60 Jahre, schwangere Frauen ab dem sechsten Monat, Mütter mit Säuglingen, pensionierte Staatsangestellte und ehemalige Reserveoffiziere. Faktisch sind die Bewilligungen für den weiteren Aufenthalt in Czernowitz in den meisten Fällen für märchenhafte Summen verkauft worden. Juden, die nicht über derartige Mittel verfügten, konnten selbst dann keine Aufenthaltsbewilligung erlangen, wenn sie aufgrund ihres Berufes oder anderer Merkmale den Anforderungen der Verfügung entsprachen. Das werden wir noch weiterlesen. Das schaffen wir heute nicht mal alles ganz. Es kommt davon, wenn man noch so viel Einleitungen verfasst. Aber es ist klar, das ist die Atmosphäre, die Paul Celan geprägt hat. Die Mitteilung war übrigens von Grossberg und Goldberg, L. Goldberg, das ist der Vorname nicht erwähnt, hat das für den Druck vorbereitet.